Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Die einen haben 2G, die anderen haben 2K. Einmal gibt's Corona, dann gibt's Kimmich und Katar.
Das sagt der BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel im Sprenger spricht Podcast Hashtag Media and Sports mit Blick auf das große Duell am Samstag zwischen Dortmund und Bayern. Und dieses Duell ist natürlich auch zentrales Thema heute hier im Fever Pitch Podcast. Und der hat nicht 2K, sondern hier gilt selbstverständlich 2G plus und außerdem AG, Asmus und Gottschalk. Hallo Pitt.
Asmus und Gottschalk, das ist fantastisch. Wir sind eine AG. So habe ich das nie betrachtet. Ja, der Norbert Dickel, die große BVB-Legende vom Pokalfinale 1989, hat sich ganz schön Ärger eingehandelt. Das ist überhaupt nicht gut in den eigenen Reihen angenommen worden, weil ich weiß von Aki Watzke, dem Geschäftsführer des BVB, dass man eines ganz gewiss nicht tun darf, die Bayern reizen, weil sonst schlägt das Imperium zurück und dann wird man doppelt bestraft. Das ist jetzt passiert. Er hat ja noch ein paar andere Sachen gesagt, auch gegen Lewandowski. Kann man sagen, war lästern, frotzeln, aber ich weiß halt, dass das überhaupt nicht gut ankam bei Borussia Dortmund. Man will den Riesen nicht reizen.
Hat man in den Jahren zuvor aber öfter doch mal selber versucht. Ist man jetzt wirklich runter von der Taktik, hat gesagt, das bringt nichts. Reizen ist wirklich zu gefährlich, auch in der jetzigen Situation.
Ist lange her, wenn man mal genau guckt, es ist lange her, dass man mal ein paar Pfeile Richtung München geschossen hat. Das kam zum einen daher, dass Karl-Heinz Rummenig und Hans-Joachim Watzke sehr gut befreundet sind und deswegen einen Nicht-Angriffspakt geschlossen haben und eben genau wegen dieser Erfahrung, von der ich geschildert habe, eben, dass Watzke weiß, bloß nicht den Branchenriesen reizen. Er sagt, man muss eigentlich sich ranschleichen, irgendwann überlegen sein und bevor die Bayern es merken, uneinholbar, selbst 9 Punkte Vorsprung haben wir damals nicht gereicht, übers Ziel zu kommen mit der deutschen Meisterschaft. Insofern, glaube ich, findet man genug Belege für diese These.
Jetzt ist es 1 Punkt Rückstand, mit dem Dortmund dann in dieses Spiel am Samstag geht. Und da hat Dickel auch noch mal was zugesagt.
Na, wir sind ja schon ganz froh, dass es 1 Punkt ist und wir spielen zu Hause. Wir sind sicherlich in Lissabon ausgeschieden, sang- und klanglos, so ehrlich muss man sein. Aber wir haben direkt beim nächsten Spiel einfach gezeigt, dass wir das gut weggesteckt haben. Erling Haaland ist wieder dabei. Man hat eine ganz andere Körpersprache gesehen. Das hat mir Spaß und Freude bereitet. Das war einfach gut.
Ist das berechtigt, dass man jetzt wieder mit breiter Brust geht, das Bundesliga-Gesicht von 17 Siegen aus den letzten 20 Spielen dann zeigt oder herauskehrt, um Selbstvertrauen zu demonstrieren, mehr als dieses peinliche Champions League aus?
Also ich höre da viel Pfeifen im Walde, wenn er dann so etwas sagt, aber er ist Borussia durch und durch und natürlich klammert er sich daran, aber die Überlegenheit des FC Bayern gegenüber Borussia Dortmund kann man ja mit Zahlen belegen. Die Dortmunder haben in den vergangenen 2 Jahren nicht mehr gegen Bayern München gewonnen. Und der letzte Sieg war tatsächlich im DFL Supercup-Finale. In der Bundesliga ist es sogar schon 3 Jahre her. Das war Ende 2018 oder 11. Spieltag, habe ich nachgeguckt. Das war ein 3:2. Und seitdem gab es in der Bundesliga keinen BVB-Sieg mehr gegen Bayern München. Und wenn ich anstelle von Borussia Dortmund wäre, würde ich mir natürlich auch ein paar andere Zahlen raussuchen, die so ein bisschen Hoffnung machen. Zum Beispiel die, Marco Rose, der Trainer, hat noch nie ein Heimspiel gegen Bayern München verloren. Das sag mal, ist bei einem ausgeglichenen eine ausgeglichene Bilanz von 2 Siegen und 2 Niederlagen ja schon mal eine ganz gute Aussage. Er hat allerdings auch schon mal 0:6 in der Allianz Arena verloren, aber das Spiel findet ja in Dortmund statt. Insofern weiß man ja, wo die Hoffnung liegt.
Da habe ich auch noch eine Zahl und einen direkten Vergleich und damit kommen wir dann gleich zu den 2 ja, wahrscheinlich wichtigsten Protagonisten des Samstags. 5 Pflichtspiele gab es bisher, in denen sich Haaland und Lewandowski gegenüberstanden. Alle 5 hat Lewandowski, also hat Bayern gewonnen.
Ja, das kann sein, aber Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer, ja, war ja vorher Trainer in Hoffenheim und bei RB Leipzig, hat von 13 Spielen gegen Borussia Dortmund nur 2 gewinnen können. Und davon war 1 sogar im DFL-Supercup-Finale, was ja mehr so ein Aufgalopp ist. Also in der Bundesliga konnte er nur ein einziges Mal als Trainer Borussia Dortmund besiegen und hat 7 Niederlagen einstecken müssen. Und wenn man dann ganz genau ist in der Bundesliga, hat er von 33 möglichen Punkten nur 7 geholt. Damit liegt der Punkteschnitt unter 1. Der hat noch nicht mal im Schnitt einen Punkt geholt bei 0,64 Punkteschnitt. Also du siehst, man kann die Zahlen drehen und wenden, wie man will. Jede Seite kann sich das rauslesen, was sie möchte.
Der ist gegen Dortmund noch schlechter als Taifun Korkuks Bilanz insgesamt. Aber zu dem kommen wir später.
Genau. Also, um das dann abzuschließen, das ist tatsächlich irgendwie eine schöne Spielerei, wenn die beiden größten deutschen Clubs der Bundesliga aufeinandertreffen, der eine als Favorit, der andere dann doch schon als Underdog. Und trotzdem kann der Underdog ja gewinnen, aber ehrlich gesagt, es ist eine wunderbare Spielerei und ich freue mich sehr auf den Samstagabend, wenn man weiß, wie es ausgeht.
Auch wenn das Spiel natürlich unter dem Eindruck von Corona stattfindet, nicht mit der Stadionauslastung, die man sich ursprünglich dafür natürlich erhofft hatte.
Absolut, aber wir sollten dankbar sein für jeden Zuschauer, der ins Stadion darf und auch hoffen, dass er gut geschützt ist, gut gecheckt ist und geimpft, damit da nichts Schlimmeres persönlich für jeden Einzelnen im Stadion ist passiert. Klar, wir müssen uns auf Geisterspiele einrichten. Auch 27.000 ist ein Gefühl wie ein Geisterspiel. Es ist nicht schön, aber nochmals, die Gesundheit geht immer vor. Und da zahle ich auch gerne 3 Euro ins Phrasenschwein, ist ja klar.
Ja, das ist keine Floskel, das ist einfach die Wahrheit. Also, und die muss man in dem Fall wirklich sagen dürfen. Aber wenn wir auf die Corona-Situation gucken, wird das eine Auswirkung auf die Dortmunder Mannschaft haben, eben nicht mit der vollen Süd im Rücken dann spielen zu können, eben nicht mit knapp 80.000, sondern eben nur mit 27.000. Wird sich das auf das Spiel, auf das Selbstbewusstsein der Mannschaft gegen Bayern auswirken?
Nicht auf das Selbstbewusstsein. Ich glaube, entweder hast du Selbstbewusstsein oder nicht. Aber wenn das Publikum dafür da ist, die letzten Prozent aus der rauszupuschen, dann fehlen diese letzten 2-3% vielleicht. Ja, das ist in einer entscheidenden Situation, Laufduell, Situation im Strafraum, dann vielleicht doch entscheidend. Klar spielen sie besser mit Publikum als ohne. Aber ehrlich gesagt, an Motivation und Selbstbewusstsein darf es dir nicht mangeln, wenn du oben an der Tabellenspitze stehst und kannst den Rekordmeister zu Hause mal endlich wieder besiegen. Weil die Mannschaft ist gut in Schuss. Tatsächlich ist das so, wie Norbert Dicke gesagt hat. Der Dämpfer in der Champions League ist vermutlich, hoffentlich, abgearbeitet. Du kannst dich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Irgendwann im Januar geht es mit dem DFB-Pokal weiter. Also das sollte irgendwie Motivation genug sein, da jetzt mal die Schwächeln in Bayern, Schwächeln in Form der Personallage, Kimmich nicht dabei, sollte man mal auch ein Zeichen setzen.
Und ein Zeichen setzt ja bei Dortmund in der Regel, wenn einer ein Zeichen setzt, dann Erling Haaland. Er ist der Unterschiedsspieler in seiner Mannschaft. Gegen Bayern 3 Spiele, 3 Tore. Jetzt ist er wieder zurück. Wie wichtig ist das für die Mannschaft? Dickel hat gesagt, ja, das gibt natürlich nochmal den Extra-Push. Ist es wirklich so aus seiner Sicht auch?
Ja, klar. Also das klingt auch irgendwie immer so ein bisschen abgestanzt, wenn man sagt, da ist einer, der zieht die anderen mit. Aber so ist es ja. Und zwar nicht nur durch Anweisungen und Befehlston, sondern tatsächlich durch seine Spielweise. Wenn der nach vorne marschiert mit seinen großen Schritten und 2-3 Gegenspieler versuchen, ihn zu stoppen, das reißt tatsächlich von hinten raus alle ein paar Meter weiter nach vorne, um noch mehr Pressing, noch mehr Druck auszuüben. Und dann kommt er an Bälle, wir erinnern uns das Tor in Wolfsburg, an Bälle ran mit dem Außenriss, gespreizter Fuß, genau wie das Bundesliga-Logo von der DFL übrigens, ja, wo ja auch diesen Spieler siehst mit dem abgespreizten Bein, ja, wo man denkt, so eine Bewegung gibt's doch gar nicht, ja, doch, von Erling Haaland, ja, und von Lewandowski, das sind die zwei, die das ja hinkriegen, weil sie an Bälle kommen und die kein normaler Mensch zumindest nicht mit dem kleinen Zeh so rankommt, das war mit dem Außenriss von Haaland, Wahnsinn, ja. Und das sind so schon Momente, da geht so ein Ruck durch die Mannschaft, ne? Da hast du das Gefühl, du hast da vorne einen, wenn nichts mehr geht, dann geht Haaland, ja. Das ist dann schon ein ganz anderes Spielgefühl. So wie die Bayern wissen, wenn wir nur Druck machen, irgendwann macht der Lewandowski sowieso sein Tor. Insofern bin ich gespannt, ob beide offensiv spielen oder ob sie beide so viel Respekt voreinander haben, dass sie eher abwartend sind und auf die entscheidenden Momente warten. Mhm. Ja? Das sind ja die 2 Spielweisen, die dann möglich sind, ja. Hurra oder Hab 8. Ich befürchte fast, dass es eher Hab 8 sein wird, weil die Bayern sind verunsichert. Goretzka ist angeschlagen, Kimmich fehlt, irgendwie viel durcheinander gerade im Club von außen, weniger von innen. Also ich bin eher gespannt darauf, wie die Bayern auftreten. Und wenn dort eine Schwäche sein sollte, was wir nicht wissen, ob Borussia Dortmund dann bereit ist, die dann auch auszunutzen. Insofern ist es ein hochspannendes Spiel. Ob eben mit Hurra oder Hab 8, spannend wird es auf jeden Fall.
Wie erwartest du denn Lewandowski? Ist der noch enttäuscht, dass er den Ballon d'Or nicht gekriegt hat? Oder steckt der sowas weg und sagt, ach komm, dieses goldene Ding da von dieser kleinen Zeitung, da auch nicht so wichtig?
Naja, eine kleine Zeitung ist eine wichtige Zeitung, ja. ich sag mal, das Gute in dieser Sache ist, er ist es schon gewohnt, dass die Franzosen offenbar nur zwei Fußballspieler kennen, Messi und Ronaldo. Ich weiß nicht, wie sie damals auf Modric gekommen sind. Vielleicht haben die sich da, die Journalisten aus der ganzen Welt, einfach nur verschrieben oder waren so begeistert aus dem WM-Finale 2018 oder aus dem WM-Turnier, muss man ja sagen. Finale war ja so lala. Dass sie dann für ihn gestimmt haben, ja. Aber die zwei haben es halt seit 2008 ausgemacht untereinander und ihn damit so einem Trostpreis abzuspeisen und Messi, nur weil er die Südamerika-Meisterschaft gewonnen hat, ja, nochmal wahrscheinlich aus Vermarktungsgründen den 7. Titel hinterherzuwerfen. Also das ist schon komisch, aber wie gesagt, das Positive ist, er hat damit gerechnen können und war darauf vorbereitet, weil er schon eine gewisse Erfahrung mit dieser Situation hat. Gerecht halte ich es nicht. Mein Kollege Jonas Noah war da ganz anderer Meinung. Der sagt, nein, der hat schon so viel geleistet, dass man zu dem Urteil kommen kann. Kann sein, aber ich finde, wenn man schon weiß, 2020 wurde kein Preis vergeben wegen Corona, dann kann man 2021 nicht isoliert betrachten. Dann hat man doch im Kopf, ehrlich gesagt, das Ergebnis aus 2 Jahren. Und dann weiß ich, dass Bayern mit Lewandowski Barcelona zweimal gedemütigt hat. Wir erinnern uns an das historische 8:2 voriges Jahr. Da fehlt mir echt die Fantasie, wie man auf Messi kommen kann, der als früherer Weltklasse-Spieler da Spaziergänge bei Paris Saint-Germain unternimmt. Also mir ist das schleierhaft gerade, was da abgeht, und das kann ja nur mit äußeren Einwirkungen sein. Ganz frei werden diese Journalisten in ihrer Entscheidung nicht gewesen sein.
Euer Experte Stefan Effenberg, der hat bei T-Online gesagt, ja, vielleicht sollte man auch gar nicht das Ding wählen lassen, vielleicht sollte man einfach die amtierenden oder die Titelträger des Ballon d'Or sich zusammensetzen lassen und die küren dann den Weltfußballer. Da wäre genug Expertise da, die kennen sich aus. Dann muss man sich das praktisch vorstellen, sitzen nachher Ronaldo und Messi am Tisch, würfeln aus und rufen vielleicht nochmal kurz beim Modric an, ob der die Entscheidung abnickt.
Also zur Geschichte des Ballon d'Or gehört ja, dass es nicht allzu lange her ist, dass zwei Institutionen gemeinsam den Ballon d'Or vergeben haben. Einmal die FIFA und einmal eben die Zeitschrift France Football. Und man hat genau aus diesem Grund irgendwann sich wieder getrennt. Die FIFA kürt den eigenen Weltfußballer des Jahres, und das ist ein Expertenurteil von Trainern. Und die eben mit Journalisten. Also wenn man jetzt die Journalisten nicht mehr wählen lässt, erstens ist die Sache der Journalisten es selbst zu machen, es ist eine journalistische Zeitschrift, da kann man nicht einfach nur die Ex-Gewinner nehmen, dann wäre es ein ganz anderer Wettbewerb, dann wäre auch dieser historische Verlauf nicht da. Mhm. Also ich kenne die Absicht von Stefan Effenberg, und der Ansatz ist richtig, nur das, was er meint, das gibt's schon als Weltfußballer, und das, was die Zeitschrift macht, ist eben eine Journalistenkür. Und da muss man schon die Journalisten zu Wort kommen lassen. Die Sache ist die, diese Journalisten aus aller Welt, vornehmlich aus Europa, aber nicht nur, die kennen die Bundesliga halt nicht so wenig. Ne? Wir müssen nur mal auf uns selbst achten, mit welcher Hochnäsigkeit wir vielleicht die französische Liga betrachten im Vergleich zu Spanien oder England. Und so blicken die aus dem Ausland halt doch auf die Bundesliga zurück. Wir nehmen das natürlich nicht so wahr, weil für uns die Bundesliga das Größte ist. Das ist im Ausland aber nicht so. Ja, man registriert, dass zwei wunderbare Fußballer bei uns sind, aber die größeren Spieler in der Breite und vielleicht sogar in der Spitze spielen dann halt in England, und dann gibt's dann nochmal ein Star-Team in Paris. Aber Italien hat gelitten, und ohne Ronaldo und Messi ist die spanische Liga auch nur noch Durchschnitt aus meiner Sicht. Insofern gucken dann auch die Journalisten genauso auf die Liga und bewerten die Leistung innerhalb der Liga. Die Bundesliga heißt dann, sag mal, etwas skeptischer oder mit weniger Aufmerksamkeit, wie auch immer, und sehen auch nicht, dass da ein fast 5 Jahrzehnte alter Rekord von Gerd Müller geknackt worden ist, von Robert Lewandowski. Aus deutscher Sicht eine Riesenleistung, weil gab's noch nie. Im Ausland sagt man so what.
Zeigt ja auch die Tatsache, dass auch in der gesamten Wahl zum Ballon d'Or in den Top 30 kein einziger Deutscher dabei ist. Aber immerhin Haaland es ja geschafft hatte, als Bundesligaspieler da dann auch in diese Liste dann noch mit reinzurutschen. Vielleicht irgendwann dann auch mal in Sphären, wo Lewandowski aktuell schon steht. Aber da ist er eben so in der Außenwirkung eben noch nicht.
Genau, da gibt's auch keinen Grund, einen deutschen Spieler da rein zu nominieren. Man muss hier ja nur auf die Europameisterschaft gucken. Da hat sich keiner in den Vordergrund gespielt. Dann gucken wir auf das letzte Turnier davor zurück. Das war die WM 2018. Da war ja auch keiner dabei, der ein Echo hinterlassen hat. Also insofern dürfen wir uns nicht wundern. Dann geht man weiter zurück 2014, ob da wirklich alle deutschen Spieler so geehrt worden sind, wie es sich gebührt. Mhm. Von Thomas Müller über Toni Kroos, Manuel Neuer 2014, als wir Weltmeister geworden sind, ein Jahr vorher, als die Bayern das Triple gewonnen haben. Da kann man nochmal trefflich streiten, dass da hätten mehr Auszeichnungen rieseln müssen. Aber dass wir diesmal leer ausgegangen sind aus deutscher Sicht, kann man ja sehr gut nachvollziehen, wenn wir unsere internationalen Erfolge angucken. Bayern ja immer die große Ausnahme, voriges Jahr das Triple gewonnen. Aber das ist zumindest nachvollziehbar.
Aber jetzt hat ja Borussia Dortmund den Europa-League-Sieg als Ziel ausgegeben.
Klar, ne? Was sollen sie auch tun? Wir können ja nicht sagen, wir wollen da ein bisschen mitjuckeln. Aber die Europa-League ist schon ein schwieriges Pflaster. Da sind schon ein paar Mannschaften dabei, die wissen, was so ein Europacup-Titel bedeutet. Und die Dortmunder werden schon abgelenkt sein von DFB-Pokal und Bundesliga. Also vornehmen soll man sich das, das finde ich total gut. Und wenn es nicht klappt, darf man daraus auch keinen Vorwurf formulieren. Also lieber hat man ambitionierte Ziele, als wenn man mit Lala-Einstellungen auch Lala-Fußball spielt.
Aber das Hauptziel ist natürlich am Samstag kein Lala-Fußball zu spielen, sondern da eben den Bayern richtig Paroli zu bieten und möglicherweise ja auch die Tabellenführung dann abzujagen. Du tippst ja auch solche Spiele gerne, auch im Sport1-Tippspiel. Ist das so ein 2-2-Spiel? Oder?
Nee, ich sag jetzt mal 3-1 Dortmund.
3-1 Dortmund. Also, dass die Bayern auf jeden Fall ein Tor kassieren, da würde ich mitgehen, dass sie sich aber so, das ist ja schon fast abschlachten. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht Gladbach im Pokal, also da ging es ja dann noch ein bisschen höher zur Sache, aber 3-1 meinst du wirklich?
Ja, Wahnsinn, ne? Also, denn vor allem in den letzten 8 Spielen, also seit dem letzten Dortmund-Sieg gegen Bayern, haben die Dortmunder in 8 Spielen nur 7 Tore erzielt. Das heißt im Schnitt noch nicht mal ein ganzes Tor pro Spiel. Und niemals mehr als 2. Und jetzt komme ich und sage, da 3 Tore schießen die Dortmunder. Ich muss verrückt sein.
Das lasse ich jetzt mal mehr oder weniger unkommentiert, nachdem du mir ja neulich schon ganz heiße Tipps für Topspiele empfohlen hattest.
Aber du darfst dich auf alles verlassen, nur nicht auf meine Bundesliga-Tipps. Also ich bin ja mit olympischen Gedanken bei jedem Tippspiel dabei. Dabei sein ist alles. Anders kann ich ja nicht erklären, warum ich überhaupt noch tippe.
Doch, der interne Wettkampf mit Hadi Töne.
Ja, Hadi ist ja kein Gegner mehr. Hadi wird ausgetanzt und ich glaube, steht jetzt in den Wettbewerben 3-1, hat schon Wettbewerbe abgeschenkt. Champions League, wenn ich es richtig gesehen habe, und DFB-Pokal. Also Hadi ist ja nur noch Sparringspartner, ne? Manchmal tut's weh, aber es ist nicht wirklich gefährlich, was er da macht.
Und du kritisierst Norbert Dickel für seinen Trash-Talk.
Ich ist ja kein Trash-Talk. Ich feiere Norbert Dickel, dass also, er so sich aus dem Fenster gelehnt hat. Der Verein, sein eigener Verein, weiß ich, intern ist nicht glücklich darüber. Ich bin doch Journalist. Ich bin doch froh, wenn dann Norbert Dickel mal aus der Deckung kommt und, wenn du so willst, auch mal über die Stränge schlägt. Ich bin doch der Erste, der es dann wieder veröffentlicht, was er beim Kollegen Sprenger gesagt hat. Also das kannst du mir nicht vorwerfen. Ich würde ja nicht sagen, Hammer, bist du dir sicher, dass du das gesagt hast? Und das ist doch nicht so gut für dich, ne? Nein. Mehr davon, Norbi nach vorne, komm, schieß ein Tor.
Und im Vergleich zu seinem Kommentar im Netradio war das ja auch noch harmlos. Ja, da kann der also, ganz anders.
Norbert ist Borusse durch und durch. Ich liebe diesen Kerl. Er tut auch jenseits des Platzes so viel Gutes oder mit der GoFuß, ne, Golfspieler, Fußballspieler. Das ist wirklich auch, was er für die Menschen, denen es nicht so gut geht, was er da alles macht. Er ist wirklich eine Legende und zwar nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch wegen seiner Art. Und wir haben ihn auch im Fan-Talk schon zu Gast gehabt. Wenn er allen Kritikern des BVB mal schön die Meinung sagt, dann merkt man, der hat das Herz auf dem richtigen Platz und ich glaube, beim BVB wird man auch nicht lange ihm das übel nehmen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und nach dem Spiel sieht man es dann vielleicht sowieso wieder ganz anders. Wenn dein Tipp wahr wird, dann werden eher die Bayern was zu jammern haben und zu meckern haben. Aber das werden wir am Samstag dann natürlich sehen, dieses Topspiel 18:30. Das wird wirklich mal dem Begriff Topspiel gerecht. Aber am Wochenende ist natürlich noch ein anderer Brennpunkt sehr interessant, Hertha, nämlich zu Gast beim VfB Stuttgart mit neuem Trainer Taifun Korkut. Jetzt könnte man böse sagen, jetzt kommt noch ein Übergangstrainer, obwohl Freddy Bobic ja eigentlich für Kontinuität bei Hertha sorgen wollte.
Naja, er ist ein Übergangstrainer aus zwei Gründen. Zum einen hat er nur einen Vertrag bis Saisonende. Ich vermute mal, da wird eine kleine Option dabei sein und wenn er richtig einschlägt, wird man auch mit ihm verlängern. Aber der andere Grund ist, er hat es ja nie wirklich sonderlich lange bei einem Verein ausgehalten. Da war immer etwas, was das ihn alle nett fanden, alle auch gut fanden, weil er Fußball fachlich drauf hat, ja. Aber so richtig in Schwung gebracht hat er seine Mannschaften nicht auf Dauer. Das muss man mal so sagen. Und er hatte wirklich große Chancen dabei. Ich erinnere nur an die Zeit bei Bayer Leverkusen. Ich meine, da ist er mit großem Lorbeer begrüßt worden von Rudi Völler. Und am Ende ist er doch relativ schnell wieder von dann gezogen. Ich war echt überrascht. Ich wäre nicht auf ihn gekommen bei Hertha BSC. Ich habe immer vermutet, dass Freddy Bobic eine große Lösung im Auge hat. Aber er vertraut ihm. Da aus der Stuttgarter Zeit kennt man sich auch. Also ich bin mal gespannt, ob er das Ruder da rumreißen kann. Hertha steht nicht gut in der Bundesliga da, gerade auf Platz 14 und nur, immerhin, aber doch nur 5 Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, 1 Punkt nur vom Relegationsplatz FC Augsburg. Also die Situation ist schon kritisch, wenn sogar der VfL Bochum als Aufsteiger 2 Punkte vor dir liegt, hast du eine Menge falsch gemacht bei Hertha BSC.
Und eben nicht nur Trainer Paul Dardai, sondern eben auch noch eine Etage höher, denn die Personalpolitik vor Saisonbeginn, also viele Abgänge und dann nicht das passende Personal geholt, um eben diese Abgänge dann auszugleichen, passender Mittelstürmer zum Beispiel oder jemand, der über die Flügel mal kommen kann, das ist ja was bei Hertha sehr vermisst wird, hätte der Mannschaft auch ganz gut getan und dann vielleicht auch Dardais Amtszeit verlängert oder ist da noch mehr im Argen?
Also ein Verein, der diese Ansprüche hat, muss doch das Ziel erstmal haben, mehr als ein Tor pro Spieltag zu erzielen. Hertha hat es genau das geschafft, 13 Spieltage, 13 Tore, gleichzeitig aber 27 kassiert. Das heißt, pro Spieltag 2 Tore kassiert. Das heißt, im Schnitt geht jedes Spiel 1-2 aus, jetzt rein rechnerisch betrachtet, ja. Das ist für einen Verein mit diesen Ansprüchen einfach desolat. Das kann man auch nicht anders sagen. Von den letzten 5 Spielen der Bundesliga nur 1 gewonnen. Es gibt halt Gründe, warum Dardai gehen musste. Fußball scheiße, Resultate scheiße, Zwischenbilanz scheiße. Also, da war ja so ein Wechsel überfällig. Nur, dass die Wahl auf Korkut fiel, das war das Überraschende. Vielleicht hat man einen gesucht, der das ein bisschen nach den Höhenflügen noch mehr konsolidiert. Ich habe einiges gedacht, dass das Dardai schon gewesen sein soll, der zu den Grundtugenden des Fußballs zurückleiten soll. Jetzt kommt Korkut. Ich bin mal gespannt, ob er bei diesem Kader überhaupt Akzente setzen kann. Also das ist wirklich ein spannendes Feld, Hertha BSC weiterhin. Und ich kann auch da nur auf Union verweisen. Die sind jetzt Sechster und damit auf einem Platz, der das fürs europäische Geschäft wieder berechtigen würde. Sie liegen vor dem VfL Wolfsburg, vor RB Leipzig. Man sieht, man kann auch mit kleinem Beutel und kleinem Stadion, aber mit großem Herzen eine Menge in der Bundesliga erreichen. Und Hertha kann nur von Union Berlin lernen.
Union könnte mit dem Sieg gegen RB Leipzig zumindest über Nacht oder bis Sonntag dann sogar auf den Champions League Plätzen stehen.
Ja, stell dir das mal vor. Da müsste sogar Union plötzlich sagen, die Rolle des Underdogs können wir so nicht mehr annehmen. Ist doch unfassbar, oder?
Ja, also die Bundesliga. Sind ja
schon Freiburger Verhältnisse in Berlin.
Schon fast, obwohl sich bei, ja, die Freiburger, mit denen duellieren sie sich ja um den vierten Champions League Platz. Mann, hinter den großen drei.
So, ne? Aber was ich noch erstaunlicher finde, wie sich Hoffenheim da so reingeschlichen hat, ne?
Heimlich still und leise.
Fünfter. Ja. Freiburg ist Vierter. Sebastian Hoeneß, wir hatten ja vergangenen Sonntag Dieter Hoeneß zu Gast im Doppelpass. Ich hatte Gelegenheit, mit ihm auch in der Garderobe mal ein bisschen zu reden. Und er hat auch gesprochen, wie er immer hin und her gerissen ist. Einerseits in Steine zu fahren zum FC Bayern oder doch lieber zu Hause zu bleiben, um am Fernsehen TSG Hoffenheim zu sehen. Er hat sich für TSG Hoffenheim für seinen Sohn entschieden, der da an der Trainerbank steht.
Die absolut richtige Entscheidung, würde ich mal sagen, als Vater. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Und von daher, er ist im Moment ja auch bestätigt worden. 2 Siege gegen Leipzig und dann ja auch in der letzten Woche, du hast es eben gesagt, gegen Fürth, dieses Schützenfest. 6-3. Wo erwartest du denn an diesem Wochenende ein Schützenfest?
Wenn ich jetzt da mal so darum schaue, dann erwarte ich jetzt, ehrlich gesagt, allenfalls in Leverkusen ein Schützenfest. Die spielen zu Hause gegen Fürth. Leverkusen ist gut drauf und der Rudi Völler ist zu Gast im Doppelpass und er wird seinen Jungs schon sagen, Leute, macht's mir bitte ein bisschen einfacher am Sonntagmorgen, wenn ich da im Doppelpass sitze und gefragt wäre, ob ich der zweite Bayernjäger hinter Borussia Dortmund bin. Also, nein, im Ernst, das wird ein schönes 5-0 werden.
Und damit die 12. Niederlage in Folge für Kräuter Fürth. Die prognostizierst du hier schon mal. Sind gespannt, werden wir natürlich verfolgen. Am Wochenende übrigens hat mit der Bundesliga nichts zu tun.
Das Schöne ist ja, also, Malte, warum bin ich denn heute so mutig? Es wird der letzte Podcast mit mir in diesem Jahr sein, weil ich tatsächlich jetzt ein paar Tage frei mache und Alex Steudel mich vertreten wird, ja. Dann könnt ihr zwar lästern, aber ich muss nicht Rede und Antwort stehen, weil im kommenden Jahr, wenn ich wieder an der ersten Januarwoche bei dir am Mikrofon bin, interessiert es keinen mehr, was ich im alten Jahr gesagt habe. Insofern darf ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Das ist doch
so eine sehr komfortable
Situation, ne?
Es gibt bestimmt die ein oder andere Geschichte, die man trotzdem dann auch im neuen Jahr noch gegen dich verwendet. Könnte, sei versichert, ich habe mir alles notiert.
Ja, das Schlimme ist ja, du hast tatsächlich ein Elefantengedächtnis, du merkst dir die Dinge noch und die du nicht merkst, schreibst du dir auf. Ich habe geahnt, dass du ein Halunke bist.
So ist es, also immer auf der Hut sein, wenn du mit mir podcastest. Aber ich wollte dich zu einer Sache noch fragen, die mit der Bundesliga nichts zu tun hat, aber mit ja vielleicht einer großen Trainerlösung, die auch in Deutschland durchaus nochmal irgendwo gepasst hätte, jetzt aber im Ausland ist, bei Manchester United, nämlich Ralf Rangnick. Rangnick und Ronaldo, passt das?
Keine Ahnung, ob das passt. Also er in der Bundesliga hat Ralf Rangnick mal bewiesen, dass er mit einem Weltstar umgehen kann, damals Raoul bei Schalke 04. Aber zu Ralf Rangnick gehört auch, Schalke war auch der größte Verein, den er in seiner Karriere bisher trainiert hat. Die ganz Großen sind ihm, also die mit ganzen internationalem Flair, sind ihm verwehrt geblieben. Jetzt hat er so einen Verein bekommen. Er hat sich, und das habe ich in den Gesprächen mit ihm immer rausgehört, perfekt mit dem englischen Fußball befasst, viele Ideen entwickelt und er ist ein Konzeptionist. Das habe ich schon vor 20 Jahren, wenn ich in Fernsehsendungen mit ihm war, nicht ganz 20 Jahren, schon gesagt, das ist keiner für die schnelle Nummer, sondern das ist einer, der etwas von Grund auf entwickelt, aufbaut und die Früchte einfängt. Und zwar fast garantiert, weil das hat er wirklich praktisch überall gemacht, wo er engagiert war. Deswegen finde ich diesen Vertrag gerade ulkig, den er beschlossen hat bei Manchester United. Er hat ja nur einen Trainervertrag bis zum Ende der Saison. Man erwartet also von ihm kurzfristige Erfolge, dass er Dinge wieder gerade rückt. Auch Ronaldo und seine Spielweise, er war ja zuletzt auf der Bank. Und dann hat er einen Beratervertrag. Und die Kollegen von Bild spekulieren ja, dass er einen Beratervertrag nur hat, um Talente aus der Bundesliga, da sind wir wieder bei der Erling Haaland, zu Manchester United zu locken. Er hat ja ein weltweites Netzwerk, dadurch, dass er auch als Worldwide Chief Inspector, weiß der Teufel, bei Red Bull beschäftigt war. Ja, er hat auch den besonderen Blick für die Talente. Er hat viele Trainer auch geprägt. Ja, aber die Konstellation kurzfristig Trainer und dann Beratervertrag ist schon ein merkwürdiger Aufschlag für ihn. Und deswegen darf man gespannt sein, ob da seine Stärken tatsächlich zur Geltung kommen. Aber offenbar war das jetzt ein Engagement, wo er nicht Nein sagen konnte. Manchester United ist einer der weltweit bekanntesten Vereine. Da kannst du nicht Nein sein, wenn das Theater der Träume dich ruft. Und er ist jetzt in England. Das mit der Arbeitserlaubnis geht auch noch rechtzeitig klar. Mhm. Er wird am Wochenende vorgestellt. Insofern ist ein schönes Experiment. Ich glaube, man ist schon in England beeindruckt, was die deutschen Trainer dort leisten. Jürgen Klopp beim FC Liverpool, Thomas Tuchel beim FC Chelsea, beide haben schon die Champions League für ihren Verein gewonnen und das innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit. Nun ist Ralf Rangnick schon 63, das macht ihn weise und deswegen, auch diese Stimme hat man schon gehört, kommt der Alex Ferguson als Elder Statesman schon sehr nah. Aber ob das dann kurzfristig schon Erfolge einbringt, die Mannschaft ist ja top. Wir erinnern uns an Jadon Sancho, der da inzwischen spielt oder zugucken darf in dem Fall. Er hat ja, war ja zu oft Reservist. Also ich bin schon gespannt, was er daraus macht, dass der Mann aus einem Fußballclub ein Juwel formen kann. Das hat er oft genug bei kleineren Vereinen der Bundesliga bewiesen. Aber jetzt ist es mal die internationale Bühne. Das ist nochmal eine andere Herausforderung. Was er gut mitbringt, ist, er spricht exzellentes Englisch. Ich habe mir Ausschnitte angeguckt auf der Bühne, auch fußballspezifisches Vokabular geht ihm leicht von der Zunge. Insofern gibt es auch keine Sprachbarriere oder so. Er wird den Leuten schon klar machen, was er will. Man muss mal gucken, ob sie ihm folgen, weil er kommt halt nicht mit einem Champions League im Rücken dann zu seinem Arbeitgeber, wo jeder sagt, okay, er weiß, wie wir Europapokal gewinnen können, sondern er war noch nicht mal deutscher Meister geworden. Ja, er ist ein Konzepttrainer. Dann vor so einer Truppe ohne Trophäen zu stehen, macht es nicht einfacher, weil Ronaldo macht ja nun kein Geheimnis in seinen Social Media Kanälen, dass er ein paar Sachen gewonnen hat und dass er schon weiß, wie der Hase läuft. Und mal gucken, ob Rangnick es schafft, ihm zu zeigen, wie er laufen soll.
Wir sind gespannt. Sonntag nach dem Doppelpass gibt's dann eben auch dieses Spiel zu sehen beim Anbieter eures Vertrauens. Sagen wir jetzt nicht, wer es ist, findet ihr selber raus, aber da könnt ihr dann gucken, das Debüt von Rangnick gegen Crystal Palace. Es ist bei Sky. Okay, dann sagen wir das.
Nein, um Gottes Willen. Also ich mache ja auch immer TV-Tipps in meinem Newsletter und da stehen neben den Sachen von Sport1 Topspiel beispielsweise St. Pauli gegen Schalke am Samstagabend 20.30 Uhr auf unserem Sender. Da stehen aber genauso drin die Sachen, die am Samstag bei Sky aus der Bundesliga gezeigt werden, die Dinge, die bei DAZN am Freitag und Sonntag gezeigt werden. Und wenn du jetzt hier mal den Hinweis geben willst, dass Manchester United bei Sky zu sehen ist, ist das völlig in Ordnung. Ich gucke mir dort auch viele Spiele an. Insofern keine falsche Scheu, Malte.
Dann machen wir das so. Und ansonsten habt ihr ja den FIFA-Pitch Newsletter eben schon von Pitt angepriesen bekommen. Montags bis freitags 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pittgottschalk.de. Und Pitt verabschiedet sich jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Ich mache mit Alex Steudel nächste Woche den Podcast am Donnerstag und ansonsten bleibt alles beim Alten. Nur Pitt ist nicht da. Du wirst uns sehr fehlen, Pitt, aber du kommst ja wieder im neuen Jahr.
So sieht's nämlich aus. Und zwar gut erholt und mit hoffentlich neuem Elan für die Rückrunde.
Da bin ich gespannt. Gute Erholung, schöne Zeit. Bis dahin. Schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch, aber noch nicht zu früh ausrutschen.
Schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und allen Hörern hier guten Rutsch und bleibt gesund.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Lewis letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei Wow mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit Wow bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide. Ihr seht also, wenn ihr euch Wow zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit Wow. Alle Infos auf wowtv.de/motorsport.
Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.